Am Ende des Speisesaals saß eine siebenköpfige Tischgesellschaft, eine gut gekleidete und feierliche, bunt zusammengewürfelte Runde. Ihr Tisch war mit Gläsern, allerlei kulinarischen Köstlichkeiten und Champagnerkübeln vollgestellt. Das Personal hatte sich diskret zurückgezogen, da der Gastgeber sich soeben erhoben und zu reden begonnen hatte. Der Gastgeber war ein hochgewachsener Mann reiferen Alters. Er trug einen Anzug aus dunkelblauer Shantung-Seide, hatte eisengraues Haar und war tief sonnengebräunt. Er sprach ruhig und routiniert, mit wohlmodulierter Stimme, in einem humorvollen Ton. Die anderen sechs Personen am Tisch saßen still da und sahen ihn an. Nur einer von ihnen rauchte. Durch die geöffneten Fenster hörte man die Geräusche vorbeifahrender Autos und von Zügen, die auf dem Bahnhof jenseits des Kanals rangierten, dem nebenbei gemerkt größten Rangiergelände Nordeuropas. In der Hafeneinfahrt ertönte kurz und heiser die Schiffssirene einer Kopenhagen-Fähre und irgendwo an der Kanalböschung kicherte ein Mädchen. Das also war die Situation an diesem milden, warmen Mittwoch im Juli, und es war ungefähr 8:30 abends. Man muss den Ausdruck ungefähr benutzen, denn niemandem gelang es, je festzustellen, wann genau es geschah. Umso leichter lässt sich dagegen sagen, was geschah. Ein Mann kam zur Eingangstür herein, warf einen Blick zur Rezeption mit den ausländischen Geschäftsleuten und dem Portier in seinem Gehrock, schwenkte sofort nach rechts, ging an der Garderobe vorbei und durch die schmale, langgestreckte Lobby vor der Bar und betrat den Speisesaal, ruhig und zielsicher. Er ging nicht besonders schnell. Bisher war an diesem Mann nichts Aufsehenerregendes, niemand beachtete ihn und er sah sich auch nicht um. Er ging an der Hammond-Orgel, dem Flügel, dem Serviertisch mit den zahlreichen spiegelblank geputzten Gerätschaften und schließlich an den beiden großen, deckentragenden Säulen vorbei. Zielsicher steuerte er direkt auf die Gesellschaft in der Ecke zu, wo der Gastgeber mit dem Rücken zu ihm eine Tischrede hielt. Ungefähr 5 Schritte von ihm entfernt griff der Mann mit der Rechten in seine Jacke, eine der Frauen am Tisch schaute ihn an und der Redner drehte den Kopf ein wenig, um zu sehen, was sie ablenkte. Er warf einen raschen, gleichgültigen Blick auf den sich nähernden Mann und wandte sich sogleich wieder seinen Gästen zu, ohne auch nur eine Sekunde lang seine Ausführungen zu unterbrechen. In diesem Augenblick zog der Neuankömmling einen stahlblauen Gegenstand mit geriffeltem Kolben und langem Lauf, zielte sorgfältig und schoss dem Redner in den Kopf. Der Knall war nicht schockierend laut, sondern klang eher wie das friedliche Puffen eines Luftgewehrs an einer Jahrmarktsschießbude. Die Kugel drang unmittelbar hinter dem linken Ohr ein und der Redner fiel vornüber auf den Tisch mit der linken Wange in den Kartoffelbrei, der ein erlesenes Fischfrikassee à la Françoise zierte. Während der Schütze seine Waffe einsteckte, drehte er sich abrupt nach rechts, ging die paar Schritte zum nächstgelegenen offenen Fenster, setzte den linken Fuß auf den Rahmen, schwang sich über die niedrige Scheibe, stieg in den Blumenkasten, sprang auf den Gehsteig hinunter und verschwand. Ein Gast in den 50ern, 3 Fenstertische weiter, der gerade von seinem Whisky trinken wollte, erstarrte mit dem Glas in der Hand und riss verdutzt die Augen auf. Vor ihm lag ein aufgeschlagenes Buch, in dem er soeben noch zu lesen vorgegeben hatte. Der sonnengebräunte Mann in dem dunkelblauen Shantung-Anzug war nicht tot. Er bewegte sich und sagte, »Au, das tut weh!« Tote pflegen nicht zu klagen. Im Übrigen schien er nicht einmal zu bluten. Sie hörten »Und die Großen lässt man laufen«, ein Kommissar Beck-Roman, Band 6, von Mai Sjöwall und Per Worlö, aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder, gelesen von Günther Harder, ein Hörbuch des Argon Verlags.